Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Und heute mit folgenden Themen. Beim Münchner Lichtkonzern Osram geht ein Übernahmestreit in die heiße Phase. Und künftige Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung sollen 40 Milliarden Euro kosten. Wir klären, ob Klimaschutz nicht auch günstiger zu haben ist. Zunächst aber blicken wir auf ein Ereignis, das am Wochenende die Wirtschaft weltweit in Sorge versetzte. Am Samstagmorgen haben nämlich jemenitische Houthi-Rebellen die größte Ölanlage Saudi-Arabiens durch Drohnenangriffe stark beschädigt und so einen beträchtlichen Teil der Ölproduktion lahmgelegt. Kurz nach Bekanntwerden dieses Ereignis ist der Ölpreis zunächst um knapp 20% in die Höhe geschnellt. Ich spreche jetzt mit Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio. Frau Holz, wie hat sich denn der Ölpreis seitdem entwickelt?
Naja, dieser Angriff hat Saudi-Arabiens Ölproduktion tatsächlich ins Herz getroffen. Mehr als die Hälfte der Ölproduktion des Königreichs stammt nämlich aus dieser Anlage. Kein Wunder, dass der Ölpreis so stark nach oben geschossen ist. Aber der Ölpreis ist wieder zurückgekommen. Öl der Nordseesorte Brent kostet knapp 66 Dollar das Barrel. Das sind noch 9,5% mehr. US-Leichtöl hat sich auch um gut 9% verteuert auf knapp 60 Dollar. Mit Carsten Fritsch, Ölexperte bei der Commerzbank, möchte ich jetzt über die Folgen sprechen. Aber zunächst, Herr Fritsch, ein Angriff, der nicht nur für Saudi-Arabien ein Schock war. Welche Dimension hat dieser Angriff aus Ihrer Sicht?
Der Ölpreisanstieg zunächst heute Nacht war einer der stärksten überhaupt in Prozent, vergleichbar in etwa noch mit dem Anstieg im August 1990 nach dem Einmarsch des Irak in Kuwait und im Januar 1991 im Zuge der Operation Wüstensturm, wo die US-Truppen Kuwait befreit haben. Damals blieb der Ölpreis im August 1990 noch für einige Zeit erhöht, weil eben die Produktion von Kuwait ausgefallen ist, während im zweiten Fall im Januar 91 der Preis kurz danach schon stark gefallen ist, weil eben klar war, dass die Produktion sich wieder erholt. Und genauso wird es auch heute darauf ankommen, wie lange dauert es, bis Saudi-Arabien diese Ausfälle wieder kompensieren kann und die Produktion sich normalisieren kann.
Ja, schauen wir auf die Folgen, wenn wir den günstigsten Fall annehmen. Sie sprachen da von ein paar Tagen. Also das wäre dann natürlich nur der Fall, wenn die Anlage sehr schnell wieder repariert wird. Dann halten sich natürlich die Auswirkungen in Grenzen, aber ganz folgenlos ist das trotzdem nicht.
Es wird mit Sicherheit einige Zeit dauern, bis diese Schäden behoben sind. Deswegen würde ich eher von Wochen ausgehen. Das ist auch zumindest das, was einige Insider berichten. Was aber hilft, sind die recht hohen Reserven, die Bestände, die gehalten werden. Saudi-Arabien selbst hält laut offiziellen Daten im Juni so viel Öl, um diesen Ausfall für etwa einen Monat überbrücken zu können. Dazu erhalten auch die Ölverbrauchsländer laut Zahlen der IEA sehr hohe Reserven, gemessen am Verbrauch für etwa 3 Monate Reichweite. Und das kann auch erklären, weshalb die Ölpreise mittlerweile von ihren Hochschulen wieder etwa die Hälfte der Gewinne abgegeben haben.
Wenn es aber zum Worst-Case-Szenario käme, ein ganz langer Ausfall und im schlimmsten Fall eine militärische Aktion, eine Eskalation, sehen wir dann Ölpreise bei 100 Dollar?
Das kann man dann in der Tat nicht ausschließen. US-Präsident Trump hat ja schon mit Vergeltungen gedroht. Die Houthi-Rebellen, die sich zu den Drohnenangriffen bekannt haben, haben weitere Anschläge angekündigt. Also das ist mit Sicherheit ein Risikoszenario. Auch dann eventuell eine Schließung, Blockade der Straße von Hormuz, wo etwa ein Drittel der seewertigen Öllieferungen durchgehen. Also in so einem Extremszenario kann man durchaus von Ölpreisen von über 100 Dollar pro Barrel ausgehen.
Dann kann man sich auch vorstellen, dass das die deutsche Wirtschaft zur Unzeit treffen würde. Welche Folgen hätte das für Unternehmen, für Verbraucher? Wir hängen immer noch stark vom Öl ab.
Solange die Situation unter Kontrolle bleibt und die Preise sich auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, dann sollten die Auswirkungen beherrschbar bleiben. Weil ein Preisniveau von etwa aktuell 66 Dollar Barrel ist jetzt nicht außergewöhnlich. Das hatten wir vor einigen Wochen, Monaten schon mal gehabt. Also das kann man definitiv stemmen. Wenn es zu diesem Extremszenario kommt mit Preisen von über 100 Dollar Barrel, dann wäre es natürlich eine massive Bremswirkung auf die Wirtschaft, die ohnehin schon an der Schwelle zur Rezession stünde.
Käme dann die Rezession?
Das würde mit Sicherheit dann ein starkes Argument dafür sein. Wie gesagt, die Wirtschaft ist schon am Rande der Rezession. Ein Preisanstieg auf über 100 innerhalb kürzester Zeit würde die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession deutlich erhöhen.
Ganz kurz zum Schluss, womit rechnen Sie? Haben Sie Angst vor einer militärischen Eskalation?
So ganz ausschließen kann man es ja nicht. Wir hatten schon vor einigen Wochen ja schon mal eine Situation, wo Trump kurz davor stand. Allerdings schätze ich Trump so ein, dass er das nicht wirklich als Mittel sucht, sondern eher das als Drohgebärde aufrechterhält.
Das hoffen wir alle. Vielen Dank. Das war Carsten Fritsch von der Commerzbank.
Vielen Dank auch aus Köln, Frau Holz. Dann werfen wir einen Blick auf den Gesamtmarkt. In der vergangenen Woche hatte der DAX deutlich zugelegt. Hat er diese Gewinne durch den Ölpreisschock jetzt wieder abgegeben?
Nur einen Teil von einem Schock am Aktienmarkt kann man nicht sprechen. Der DAX ist mit 0,5% im Minus notiert bei 12.403 Punkten. Die lockere Geldpolitik soll ja gerade in Krisenzeiten die Wirtschaft vor dem Schlimmsten bewahren und unterstützt auch den Aktienmarkt. Wenn die Situation allerdings eskalieren sollte, dann wird sich das auch stärker in den Kursen widerspiegeln. Heute werden Aktien von Fluggesellschaften, vor allem abgestraft, Lufthansa-Aktien sind größter DAX-Verlierer. Ja, und die US-Notenbank, die Fed, dürfte vor diesem Hintergrund diese Woche die Leitzinsen ebenfalls absenken. Schlechte Nachrichten kommen allerdings aus China. Die chinesische Industrie leidet immer stärker unter dem Handelskonflikt, hat die Produktion nur noch sehr schwach gesteigert.
Und Gold und deutsche Staatsanleihen sind vor diesen Unsicherheiten dann gefragter?
Ja, die waren zunächst gefragter. Der Goldpreis zog kräftig an, ist aber auch wieder zurückgekommen. Gegenüber dem ersten Fixing hat sich die Feinunze um $3 verbilligt, um $2 inzwischen. Gold notiert bei $1,504. Bei Anleihen halten sich Gewinner und Verlierer etwa die Waage. Die Umlaufrendite steigt leicht um einen Basispunkt auf -0,48%. Und der Euro, der ist auch recht stabil bei gut einem $1,10.
Dann blicken wir auf einzelne Unternehmen. Volkswagen hat sich im Dieselskandal mit Klägern in Australien auf einen Vergleich geeinigt. Wie kommt das an?
Die Anleger sind da natürlich schon etwas beunruhigt, aber die Aktien geben nur leicht nach. VW zahlt umgerechnet 79 Millionen Euro, um das Verfahren beizulegen. In den USA waren es allerdings über 20 Milliarden Dollar. Und in mehr als 50 Ländern steht aber noch ein Kompromiss mit Dieselklägern aus, darunter ja auch in Deutschland. Also da kann noch einiges kommen. Und der bald drohende VW-Tochter Audi Zwangsgelder sollte Audi es nicht schaffen, die Umrüstung aller Modelle nachzuweisen.
Der Siemens-Windkraft-Tochter Gamesa steht vor einer Übernahme. Was steckt da dahinter?
Gamesa will wohl den insolventen Windradhersteller Senvion aus Hamburg übernehmen, allerdings nur die attraktivsten Teile. Damit könnten aber die Hälfte der rund 3.500 verbliebenen Arbeitsplätze erhalten bleiben, heißt es. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, Siemens-Aktien etwas tiefer.
Und damit endet der Blick an die Börse mit Dorothee Holz. Vielen Dank. Und wir bleiben bei einer weiteren Übernahme, nämlich um den MDAX-Konzern Osram. Da bieten aktuell zwei Bieter um die Übernahme. Das ist einmal der Finanzinvestor Bain & Carlyle aus Amerika und der österreichische Sensorhersteller AMS. AMS galt anfangs nahezu als chancenlos, weil der Konzern kleiner als Osram und auch selbst hoch verschuldet ist. Heute Morgen aber hat der Osram-Vorstand die Übernahme durch die Österreicher dann doch empfohlen, wenn auch unter großen Bedenken. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Herrn Michael Watzke vor Ort in München. Herr Watzke, heute Morgen hat sich AMS genauer zu den Plänen mit Osram geäußert. Wie sehen die aus?
Also AMS will Osram möglichst schnell übernehmen und dafür viel Geld in die Hand nehmen, insgesamt 3,7 Milliarden Euro. Konkret bietet AMS den Osram-Aktionären 38,50 Euro pro Aktie, also 3 Euro mehr als die Finanzinvestoren Bain und Carlyle. Alexander Ewacke, der Chef von AMS, ehemaliger Siemens- und Infineon-Manager, hat heute Morgen bei einer Pressekonferenz in München seine Vision des neuen Unternehmens beschrieben. Also ein Merger aus dem Sensorspezialisten AMS und dem Lichtspezialisten Osram. Der Hintergedanke dabei, moderne Sensortechnik, also zum Beispiel bei der 3D-Gesichtserkennung oder beim autonomen Fahren, ist heute vor allem Lichttechnik. Und beim Messen ist AMS stark, beim Licht Osram. Und Ewacke hat heute Morgen vollmundig einen europäischen Champion angekündigt, einen weltweiten Marktführer gar. Und auf die Nachfrage, wie er denn diese Übernahme stemmen will, hat er geantwortet, AMS habe einen so hohen Cashflow, dass man schon in 2 Jahren einen Großteil des Kredites abbezahlt haben werde. Und außerdem plant AMS eine Kapitalerhöhung. Da müssen allerdings die eigenen Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung im Oktober erst noch zustimmen. Und man muss sagen, die Pläne von Ewacke und von AMS klingen so groß, dass sie fast schon ein bisschen abenteuerlich klingen. Und man merkt auch in dem Statement des Osram-Vorstandes, das Sie am Anfang in der Anmoderation erwähnt haben, man merkt da ein gewisses Misstrauen, ob das denn alles so klappen kann, wie AMS sich das vorstellt.
Aktuell läuft auch eine Pressekonferenz der IG Metall, die Übernahme ablehnt. Warum?
Ja, diese Pressekonferenz hat vor wenigen Minuten begonnen. Die IG Metall fürchtet zum einen, dass AMS bei Osram Arbeitsplätze abbauen könnte. Und das hat AMS heute Morgen in der Pressekonferenz auch bestätigt. Allerdings nicht im Tausenderbereich, behauptet AMS-Chef Ewerke, sondern nur mehrere hundert Arbeitnehmer. Zum anderen misstraut die IG Metall der Unternehmensstrategie von AMS. Sie glaubt, die Österreicher wollen Osram nur aussaugen, das Know-how und die Ingenieure abziehen und den Rest zerschlagen und entsorgen. Und ich habe es gerade schon gesagt, was erstaunlich ist, das Osram-Management, also Olaf Berlin, der Chef von Osram, der scheint das ähnlich zu sehen, denn in diesem Papier, dieser Empfehlung für AMS steht letztlich drin, wir tun das, weil wir nicht anders können. Wir müssen sozusagen das höchste Gebot den Aktionären empfehlen. Aber eigentlich haben wir Bauchschmerzen, so übersetze ich das. Denn eine robuste Unternehmensstrategie sieht das Osram-Management bei AMS nicht.
Die Annahmefristen für beide Offerten, also sowohl von Bain und Carlyle als auch von AMS, die enden am 1. Oktober. Ist denn jetzt schon absehbar, wer da das Rennen machen wird?
Also momentan scheint AMS gute Karten zu haben. Das Unternehmen hat selbst schon 3% Osram-Aktien eingesammelt. Und es hat einige Osram-Aktien-Großbesitzer auf seiner Seite, so scheint es zumindest, etwa die schweizerische Bank UBS. Nicht auf seiner Seite hat AMS dagegen die Allianz, den Versicherungskonzern, der etwa 10% Osram-Aktien hält. Die nächsten Tage und Wochen werden entscheiden. AMS drückt aufs Tempo. Die Österreicher haben heute angekündigt, dass sie die Mindestannahmeschwelle ihres Angebotes von 70% auf 62,5% gesenkt haben, damit es noch schneller geht. Also es sieht momentan für AMS gut aus, aber da gibt es noch viele Hindernisse, Kartellbehörden und noch viele andere Dinge, die da passieren können. Also es ist noch offen.
Der Bieterkampf um den Lichtkonzern Osram geht in die heiße Phase, Michael Watzke berichtete. Jenseits der Finanzmärkte ist das große Thema dieser Woche der Klimaschutz. Am Freitag will das Klimakabinett der Bundesregierung Maßnahmen für den Klimaschutz beschließen, die Stand jetzt 40 Milliarden Euro kosten sollen. Das entspricht gut einem Zehntel des aktuellen Bundeshaushalts. Wie der Bund diese Mehrausgaben stemmen will, das wird intensiv debattiert. Vergleichsweise selten geht es dabei um die Frage, ob man nicht Geld sparen könnte, indem man statt neue Klimaschutzmaßnahmen einzuführen, umweltschädliche Subventionen wie etwa das Steuerprivileg beim Diesel abbaut. Johannes Kuhn ist dieser Frage nachgegangen.
Die politische Klimawende muss kommen, doch sie soll den Bürger möglichst wenig kosten. Das ist der großkoalitionäre Konsens und er gilt nach aktuellem Diskussionsstand auch für Subventionen, die bislang zur Steigerung des CO2-Ausstoßes beigetragen haben. So verteidigt der CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Sonntag bei Anne Will das sogenannte Dieselprivileg. Wer Diesel tankt, zahlt pro Liter 18 Cent Energiesteuer weniger als Fahrer von Benzinautos.
Was machen wir denn mit dem Landwirt, der im Umkreis von Freiburg mit dem Sprinter auf den Wochenmarkt fährt und da seine Produkte von Käse bis Fleisch direkt vermarktet? Was machen wir denn mit dem Handwerker aus Brandenburg, der hier reinfährt? Der kann doch nicht auf die S-Bahn umsteigen.
Für das Umweltbundesamt firmiert die Forderpolitik für Diesel und Co. unter dem Namen klimaschädliche Subventionen. Auf 33 Milliarden Euro summieren sich diese Maßnahmen jährlich, so die Bilanz einer Studie. Vor allem im Verkehrs- und Energiesektor gebe die Politik Anreize zu klimaschädigendem Verhalten. Andreas Burger vom Umweltbundesamt nennt Beispiele.
Im Verkehr ist es zum Beispiel die Entfernungspauschale, die Energiesteuerbefreiung des Kerosins, die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge, natürlich auch die Energiesteuervergünstigung für den Dieselkraftstoff und das Dienstwagenprivileg.
Gerade die Pendlerpauschale zeigt, wie unterschiedlich solche politischen Maßnahmen wahrgenommen werden. Bundesregierungen begründen sie mit der Entlastung von Arbeitnehmern im ländlichen Raum. Das Umweltbundesamt macht sie für die Zunahme von Verkehr und für zunehmende Versiedelung verantwortlich. Und für den Bund der Steuerzahler ist sie sogar zu niedrig angesetzt. Matthias Warnecke, Leiter des Steuerzahlerinstituts des Vereins.
Bei der Pendlerpauschale ist es so, dass wir als Bund der Steuerzahler generell eine Erhöhung für angezeigt halten. Sie liegt derzeit bei 30 Cent pro Kilometer. Wir fordern, dass sie inflationsbereinigt auf 40 Cent pro Kilometer angehoben wird. Aber das ist auch losgelöst von der Klimadebatte.
Damit liegt der Steuerzahlerbund auf einer Linie mit der Union, die allerdings erstmals Klimasignale einbauen möchte. In der Praxis eine höhere Pauschale für Fahrten mit Bus, Bahn oder besonders emissionsarmen Autos. Und auch bei dem günstigen Flugbenzin kann Deutschland zwar allein kaum handeln, hat aber durchaus in Europa etwas mitzureden. Andreas Burger vom Umweltbundesamt.
Das stimmt. Also zum Teil sind uns da auch ein bisschen die Hände gebunden, wobei auf EU-Ebene ist hier vieles umsetzbar wäre. Und die EU ist derzeit auch dabei, im Rahmen der neuen Kommission, Überlegungen anzustellen, wie man die Situation hier verbessert, weil sie hat klar erkannt, die jetzige Energiesteuerrichtlinie entspricht in keiner Weise mehr den Herausforderungen des Klimaschutzes.
Letztlich, so sind sich die Experten einig, sei alles eine Frage des Preises, wie teuer CO2 künftig werde und wen diese Preissteigerung treffe.
Johannes Kuhn zur Frage, welche Rolle der Abbau klimaschädlicher Subventionen beim Klimaschutz spielen kann. Und nachdem wir darüber gesprochen haben, was in der Debatte bisher zu kurz kommt, blicken wir jetzt nochmal darauf, was im Klimaschutzpaket für Freitag geplant ist. Die Verhandlungen sind auf der Zielgerade. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Allerdings sei man noch nicht am Ziel, warnte Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Abzusehen ist aber, dass sich die SPD-Idee einer CO2-Steuer nicht durchsetzen wird. Größere Chancen hat der CDU-Plan, den Emissionshandel auf Gebäude und Verkehr auszuweiten, sodass es dann einen indirekten Einfluss auf die Preise für Heizöl, Diesel, Benzin oder Gas geben würde. CDU-Präsidiumsmitglied Mike Mohring nannte als Grundlinie der Union,
dass wir zuallererst auf Anreize und Ermöglichung setzen und nicht wie die anderen zuerst auf Verbote und Steuererhöhungen. Das muss das Prinzip der Union sein, eingebettet in eine wichtige politische Forderung. Das, was an CO2-Bepreisungsmehreinnahmen beim Staat liegt, muss der Staat vollständig zurückgeben.
Eine im Gegenzug abgesenkte Stromsteuer könnte so ein Ausgleich sein. Für die SPD, so erklärte Johannes Kahrs, der haushaltspolitische Sprecher, sei der finanzielle Ausgleich wichtig. Verbilligte Bahntickets also, Abwrackprämien für alte Ölheizungen oder eben Prämien für den Kauf von E-Autos.
Jeder entscheidet ja innerhalb von, weiß ich was, 5, 6, 7 Jahren, ob er sich ein neues Auto kauft, welches neue Auto er kauft. Und diese Kaufentscheidung wollen wir abpassen und ihm dabei helfen. Das Gleiche gilt für die Heizung, sodass man praktisch die Menschen mitnimmt, niemanden zwingt, morgen, übermorgen direkt was zu tun, aber es lukrativer macht, es eher zu machen als später.
Das Klimaschutzpaket der Union, der Koalition, soll am Freitag beschlossen werden. Ziel ist, bis zum Jahr 2030 eine Minderung des CO2-Ausstoßes um 55% zu erreichen. Der US-Pharmakonzern Purdue, gegen den mehr als 2000 Klagen anhängen wegen seines süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin, hat Insolvenz beantragt. Mit dem Insolvenzverfahren will Purdue die Klagen beilegen, erklärte das Unternehmen. Die Firma soll dann in eine Stiftung der öffentlichen Hand überführt werden. Erst Ende August hatte ein Gericht den Pharmakonzern Johnson & Johnson wegen unrechtmäßiger Vermarktung von suchtgefährdenden Schmerzmitteln zu einer Zahlung von knapp 600 Millionen Dollar verurteilt. Die chinesische Industrieproduktion ist im August so langsam gewachsen wie seit 17,5 Jahren nicht mehr. Die Wachstumsrate lag Behördenangaben zufolge bei 4,4%. 5,2% hatten Volkswirte zuvor erwartet.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker. In Frankfurt hat die internationale Automobilausstellung gerade Halbzeit. Auch da spielt Klimaschutz eine Rolle. Am Samstag demonstrierten mehr als 15.000 Menschen für saubere Mobilität. Es geht aber auch noch um andere Themen. Immer wichtiger wird zum Beispiel auch die Frage, wie man vernetzte Autos vor Hackern schützen kann, damit die mal nicht eben den Spurhalteassistenten ausschalten oder Anzeigen im Fahrercockpit manipulieren. Roman Warschauer berichtet.
Hey Mercedes.
Ja, bitte.
Wie wird das Wetter morgen?
Morgen wird es in Frankfurt am Main regnerisch sein mit Temperaturen zwischen 6 und
21. Das Wetter abfragen, ein neues Navigationsziel eingeben, sich eine neu eingegangene E-Mail vorlesen lassen. Was hier Matthias Schneider von der Mercedes-Entwicklungsabteilung präsentiert, ist in immer mehr Autos möglich. Die Fahrzeuge stehen fast ständig in Verbindung mit dem Internet. Viele potenzielle Angriffspunkte auf so ein Auto für Hacker also. Vom kleinsten Mikroprozessor im Fahrzeug bis zum Server irgendwo in der Cloud. Michael Müller von der Continental-Tochter Argus Cybersecurity sagt deswegen:
Wir wissen also heute eigentlich gar nicht mehr so richtig, wo ihr Auto anfängt und aufhört. Das heißt, Sie müssen das Thema Cybersecurity ganzheitlich in den Griff bekommen.
Alle Ebenen müssen also abgesichert werden und es ist ein gutes Zusammenspiel zwischen den Autoherstellern, den unterschiedlichen Zulieferern und den Telekommunikationsunternehmen notwendig. Das Problem dabei, die Entwickler versuchen, jeden einzelnen Baustein in der Kette möglichst sicher zu gestalten. Der Hacker, sagt Michael Müller, gehe hingegen genau andersrum vor.
Der sucht ein winziges Loch, wie er so ein elektronisches System penetrieren kann. Und eine Penetration eines elektronischen Systems findet entweder über mangelhafte Software, also über Softwarefehler statt oder über mangelhafte Hardware.
Die Löcher suchen aber nicht nur Kriminelle, sondern auch sogenannte White Hat Hacker. Das sind quasi die guten Hacker. Sie machen sich gezielt auf die Suche nach Sicherheitslücken und informieren darüber dann die betroffenen Firmen. Dazu zählt etwa die Gruppe Keen Security Lab des chinesischen Internetkonzerns Tencent. Ihnen war es im vergangenen Jahr gelungen, gleich mehrere Angriffsmöglichkeiten bei unterschiedlichen BMW-Modellen ausfindig zu machen. Dabei schleusten sie falsche Befehle in das Auto ein, wie ein Hacker erklärt.
When we first connected to the car with a USB stick or OBD2 cable,
wir haben uns per USB-Stick oder über den Onboard-Diagnosestecker mit dem Auto verbunden und konnten dann in das Infotainment-System eindringen und darüber falsche Diagnosebefehle an verschiedene Steuergeräte senden. Die Manipulation gelang auch über die Ferne. So wäre auch ein Auto in voller Fahrt manipulierbar gewesen. BMW arbeitete schließlich mit den chinesischen Hackern zusammen und beseitigte die Schwachstellen. Das Thema Cybersicherheit bei Autos wird mit zunehmender Vernetzung, vor allem auch mit Blick auf autonomes Fahren, immer wichtiger. Deswegen müssten Autos künftig regelmäßig mit Sicherheitsupdates auf den neuesten Stand gebracht werden, sagen Experten, so wie man das heute von Smartphones oder dem Computer kennt. Und das auch Jahre, nachdem die Autos verkauft wurden.
Vernetzte Autos sicherer zu machen, das ist für Autobauer eine große Herausforderung, Roman Warschauer berichtete. Und damit kommen wir zu den Kommentaren aus der Wirtschaftspresse. Auch da dominiert heute der Blick auf die Drohnenangriffe in Saudi-Arabien.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist sich sicher, dass sie nicht spurlos am weltweiten Ölmarkt vorbeigehen werden. Zunächst einmal muss geklärt werden, wie lange eine unmittelbare Beeinträchtigung des Ölangebots durch die Reparaturarbeiten an den beschädigten Anlagen zu erwarten ist. Von früheren Anschlägen gibt es die Erfahrung, dass die Märkte den Schaden für die globale Ölversorgung im ersten Schock oftmals überschätzen. Noch wichtiger für die Welt insgesamt, aber auch für den Ölmarkt, ist die Frage, wie sich die Konflikte im Nahen Osten grundsätzlich weiterentwickeln. Der Anschlag treffe auch den saudischen Kronprinzen Bin Salman, meint die Süddeutsche Zeitung. Der geplante Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Aramco war Bin Salmans Idee. Doch seit Jahren wird er verschoben. Dabei inszeniert sich Bin Salman gern als Mann der Zukunft. Er will Gesellschaft und Wirtschaft öffnen, in einem Tempo, bei dem nicht nur internationalen Beobachtern schwindlig wird. Die Anschläge auf die Ölanlagen bringen den Kronprinzen nun ernsthaft in Bedrängnis. Er muss beweisen, dass er nicht nur Frauen ans Lenkrad lassen, sondern auch, dass er sein Land vor existenzbedrohenden Angriffen schützen kann. Für die Landeszeitung aus Lüneburg unterstreichen die Ereignisse vor allem die Notwendigkeit, dass der Westen schneller auf Entzug von der Droge Erdöl geht. Das Gros des hochwertigen schwarzen Goldes lagert in einer Region, in der der mörderischste Religionskrieg der Geschichte tobt, der zwischen Sunniten und Schiiten. Und im Moment setzt der Bruderkrieg das Herz der Ölindustrie in Flammen. Ein weiteres Thema ist das Klimapaket, das Union und SPD Ende der Woche beschließen wollen. Der Berliner Tagesspiegel hat keine allzu großen Erwartungen. Die Union hat es abermals geschafft, die SPD in die Ecke zu drängen. Auch wenn sich die Modelle zur CO2-Bepreisung zum Teil ähneln, steht die SPD mit dem von ihr favorisierten Modell dank der Unions-PR da wie eine Steuererhöhungspartei. Das Unionsmodell ist komplizierter als eine einfache CO2-Steuer, wie sie die SPD vorschlägt. Aber es wird Jahre brauchen, so etwas aufzubauen. Noch dazu gibt es rechtliche Bedenken. Der Plan der Union könnte sich somit als Nebelkerze und möglicherweise sogar als Klimaschutzbremse entpuppen.
Und damit endet unsere Presseschau von heute und auch die Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Unter anderem geht es darin über die Sondierungsgespräche der Parteien nach der Sachsenwahl und auch die Untersuchungen zu ungewöhnlichen Häufungen von Fehlbildungen bei Neugeborenen werden ein Thema sein. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.